Oh, the car from Carvana's here. Well, will you look at that? It's exactly what I ordered. Like, precisely. It would be crazy if there were any catches. But there aren't, right?
Right. Because that's how car buying should be. With Carvana, you get the car you want. Choose delivery or pickup. And a week to love it or return it.
Buy your car today with
Carvana.
Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at carvana.com.
Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
Servus, liebe Eishockey-Freunde, zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Lipp und bei mir ist auch heute wieder mein allseits geschätzter Kollege Thomas Webel. Tom, servus.
Ja, guten Morgen, Fabian.
Ich muss mich korrigieren, ich muss sagen, guten Morgen allseits zusammen da draußen. Heute ist Mittwoch, der 17. April. Gestern Abend war in Hannover-Mellendorf ein denkwürdiges Playoff-Finale zwischen den Hannover Scorpions und den Blue Devils Weiden. An meiner Stimme hört man, dass die Schlafzeit heute Nacht sehr kurz bemessen war. Wir sind heute Nacht zurückgekommen, oder besser gesagt heute Morgen.
Wann war es denn da?
Um 3:30 war ich daheim. Ja, und ja, wie das heute so ist, ne, weißt du es ja, habe die Kinder drauf geeicht, Papa braucht länger Schlaf. Also haben wir es ausquartiert, der Papa ist ins Kinderzimmer geschlafen, aber um 6.30 Uhr stand dann der zweijährige Tochter und hat gefragt, Papa endlich ausgeschlafen? Und ja. Aber, wenn man ehrlich ist, das Adrenalin war doch noch, auch heute Morgen noch in den Adern, im Blut. Und ich muss sagen, wir haben heute keinen Spieler zu Gast, das sage ich gleich, weil wir uns darauf geeinigt haben, dass wir die Jungs heute mal in Ruhe lassen. Ich glaube, so darf man das auch sagen. Die haben frei bekommen bis morgen Abend, Donnerstagabend, glaube ich, haben sie jetzt frei. Und diese Zeit sollen sie auch mit den Familien, mit Freunden zur Regeneration nutzen, bevor dann am Freitag das Spiel 3 in der Finalserie wieder in Weiden ansteht. Nichtsdestotrotz haben wir uns einen Gast dennoch eingeladen. Und bei uns ist heute jemand aus dem Staff, aus dem Team, hinter dem Team der Blue Devils. Und es ist einer, der uns aus dem Nähkästchen alles erzählen kann, was wir wissen wollen. Und einer, der immer hier ist, aber das erste Mal vor dem Mikro sitzt. Bei uns ist der Pressesprecher, Christian Kaminski. Chris, servus.
Servus, danke für die Einladung.
Also der Chris hat gestern nicht den Sieg zu feuchtfröhlich gefeiert. Nein, er kränkelt ein bisschen, aber das macht er hier nichts. Wir hören ihn und verstehen ihn gut. Chris, wir werden natürlich über das Finale sprechen, das jetzt ja voll im Laufen ist, und zwar bestens für die Blue Devils. Es steht 2-0. Wir werden dich ein bisschen vorstellen, wie bist du zu dem Posten gekommen, und werden auf die Spiele eingehen. Und dass wir nicht ganz ohne Spieler sind, haben wir uns einen O-Ton gestern Abend in Hannover, habe ich uns vom Siegtorschützen von Fabian Ribnitzky eingeholt, den wir später hier noch hören werden. Chris, wie hast du das Spiel gestern verfolgt?
Also allein bei mir daheim im Wohnzimmer, vor dem Fernseher logischerweise, und auf dem Schoß mein Laptop, damit ich halt auf WhatsApp oder im WhatsApp-Kanal ein bisschen tickern kann.
Und wie war so dein emotionaler Zustand, wie war der so 26 Sekunden vor Schluss?
Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so aus dem Sattel gegangen bin. Ich glaube, das müsste das Relegationsspiel gewesen sein, 60 gegen Holstein Kiel, als der Kai Bülow in der Nachspielzeit das 2-1 geschossen hat.
Gut, die Älteren mögen sich erinnern.
Und deine Nachbarn, sahen die noch gut auf dich zu sprechen, oder war es dann doch ein bisschen laut gestern?
Ich hoffe ja. Also.
Na wirklich, es war nicht nur beim Chris emotional, es war, wenn man es gesehen hat, beim Public Viewing. Ich habe da bloß eine Sequenz gesehen im Neue Weltkino, das ja sehr gut besucht war, und wenn man da die entscheidende Szene sieht, als der Fabian Ribnitzky es 3-2 erzielt, wie die Leute da wirklich aus den Sitzen gegangen sind. Und das kann ich auch aus dem Stadion berichten. Es war wirklich so, als die Weidner Fans wurden da so hinter den Wellenbrechern gehalten. Und als da dieses Tor gefallen ist, da waren alle, sind vorgesprungen an die Bande, haben gegen die Scheibe getrommelt. Also das waren Emotionen pur. Und was mir besonders gefällt, es ist auch den Spielern anzusehen. Also die jubeln anders. Das ist einfach, die sind mit einer anderen Emotionalität dabei. Man merkt, es steht jetzt was anderes auf dem Spiel als ein 14:0 gegen Stuttgart. Es ist eine andere Bedeutung. Das ist einfach, ja, mit Haut und Haaren zu spüren derzeit. Aber Chris, jetzt stellen wir dich erst einmal den Leuten hier vor, damit sie wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Wer bist du und wenn ja, wie viele? nee. Woher kommst du? Wie alt bist du? Stell dich kurz bitte selber vor.
Ja, also ich bin 85 geboren, also heißt, bin 39 Jahre alt. Ich kann es selbst kaum glauben.
Es tut weh. Also ja. Ich habe den Schritt jetzt kurz hinter mir, aber es tut weh. Wenn man
ja, ich bin in Weiden geboren, aber aufgewachsen in Altenstadt bei Fundstrauß. Aber wohne jetzt auch schon jetzt seit, ich glaube, 4 Jahre jetzt in Weiden.
Und wie bist du zum Eishockey gekommen?
Ja, ich glaube, das war im Kinderzimmer von meinem Kumpel. Ganz klassisch vom PC mit NHL 98, 99 müsste es gewesen sein. Das war so der erste Berührungspunkt mit dem Eishockey. Und mit den Blue Devils, das war in der Saison 2001, 2002. Da hat mich einfach mal ein Kumpel mitgenommen zum Spiel. Es war gegen den IA Kempten. 4:30 nach Verlängerung, Torschütze Milan Blaha.
Ist noch alles da, gell? Also alles noch präsent. Also,
ja, das ist der Chris, der ist ein wandelndes Lexikon, wenn man wissen will, wer hat in der Saison 2005 gegen XY den Treffer zum 1:0 jetzt sieht, dann wird er das erzählen. Wie bist du zu diesem Posten gekommen? Wie bist du Pressesprecher bei den Blue Devils geworden?
Ja.
Oder Medienbeauftragter? Wie ist die offizielle Bezeichnung? Pressesprecher?
Also offiziell Leiter Medienteam.
Genau, ja.
Strich Pressesprecher.
Okay.
Also angefangen hat es 2017. Ich bin da gefragt worden, ob ich mir vorstellen kann, eine Tätigkeit zu übernehmen, eine ehrenamtliche Tätigkeit. Und zur Saison 2017, 2018 haben wir diese LED-Wand bekommen zum ersten Mal. Und da wurde halt jemand gesucht, der die bedient. Und da ich halt ja, sehr medienaffin bin und ein bisschen technikaffin, habe mir gedacht, ja, das könnte ich mir gut vorstellen und habe das dann 3 Jahre lang gemacht. Dann kam Corona und haben dann eben gestartet mit Spray TV. Und da wurden dann dementsprechend halt Leute gesucht, die halt da auch mitmachen wollen. Und da ich im Bachelor Medientechnik studiert habe und ich auch durch Auslandssemester und halt eben durchs Studium auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt habe in Regie führen, Kamera und so weiter, habe ich gesagt, ja, ich kann mir gut vorstellen, da Regie zu machen. Habe das dann 2 Jahre lang gemacht und dann hat es geheißen, ja, der Simon Ertl, also mein Vorgänger, hört jetzt auf und dann wurde halt ein Nachfolger gesucht für die Pressesprecherstelle und ja, habe mich dann einfach drauf beworben, würde ich jetzt mal sagen.
Und seitdem machst du das und wir arbeiten hier eng zusammen und das darf man auch mal sagen, wir arbeiten sehr gut zusammen und das ist wirklich auch dieser Podcast, das ist ja ein Produkt der Zusammenarbeit mit dir und ich glaube, das macht allen Spaß. Die Erfahrung habe ich gestern auch wieder gemacht, also sowohl die Jungs als auch die Betreuer oder der sportliche Leiter, jeder weiß, was hier gesprochen wird, also er scheint durchaus auch ab und zu mal gehört zu werden und Tom, du hast ja eine spezielle Frage ausgesprochen.
Ja, eine spezielle Frage, die beruht ein bisschen auf deinen Social Feeds, wenn man das verfolgt. Was ist deine Verbindung zu den Boston Bruins?
Ich habe 2008 ein Au-pair-Jahr gemacht. Also ich war für ein Jahr lang Kindermädchen, wenn man so will,
cool.
In Amerika.
In Boston?
In Vorort von Boston, ja. Zuerst in Newton, Massachusetts. Leider bei der ersten Familie hat es nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe und musste dann dementsprechend wechseln und mein großes Glück war, dass im Nachbarort in Needham auch eine Familie ein neues Objekt gesucht hat und das war ein Match, also fast wie aufs Auge und wir haben auch bis heute noch einen Kontakt und von daher eben Boston war eigentlich klar, Boston Bruins, wenn es jetzt dann in Chicago gewesen wäre, dann wären es wahrscheinlich die Chicago Blackhawks.
Aber das heißt, du hast doch ein paar Spiele dort dann gesehen.
Ja. Leider zu wenig.
Leider zu wenig. Ja. Gut, aber vielleicht kommen da ja noch mal ein paar dazu. Aber Spiele gesehen. Hey, Überleitung aus der Hölle. Fabian.
Ich habe aber Spiele gesehen.
Ich weiß, jetzt nicht von den Boston Bruins zuletzt, aber ich glaube, die Hannover Scorpions waren beteiligt.
Die Hannover Scorpions waren beteiligt, das ist völlig richtig. Es ging los am vergangenen Sonntag, 14. April, mit Spiel 1 in der Weidenhans-Schöpf-Arena. Es war ein 3-1-Erfolg für die Blue Devils. Und ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dass die beiden besten Teams dieser Oberliga auch im Finale stehen. Dieses erste Finale in Weiden, das war ja spielerisch absolut hochwertig. Hatte, ich glaube, da lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster, über die komplette Spielzeit DEL2-Format. Das war auch, und ich habe es selten gesehen, dass es einem Gästeteam gelungen ist, die Blue Devils in der heimischen Arena dermaßen in Bedrängnis und in Verlegenheit dazu bringen oder unter Druck zu setzen, wie es die Scorpions teilweise gemacht haben. Vor allem deren ihre Schnelligkeit, ihr schnelles Umschaltspiel war wirklich beeindruckend, und so war es auch eine ganz enge Kiste. Chris, du als Experte, hast du es ähnlich wahrgenommen am Sonntag?
Ja, also wie gesagt, es ist ja kein Zweifel, dass Hannover eine Spitzenmannschaft ist, von der Torhüterposition bis zum Sturm. Auch der Patrick Glatzel, muss man auch mal sagen, also da wurde einfach von der Aschau immer so ein bisschen nicht so respektvoll über ihn gesprochen. Und aber er hat auch schon gezeigt, dass er ein recht guter Vertreter ist vom Jerry Kuhn. Und ja, wie gesagt, ist eine Top-Mannschaft.
Und haben gleich mal, ich habe überlegt, ist es schon mal gelungen, dass eine Mannschaft in Unterzahl gegen die Blue Devils in dieser Saison ein Tor erzielt hat? Ich habe jetzt die Statistik nicht parat, aber ich glaube, es gab keinen Shorthander gegen die Blue Devils in dieser Saison. Kann man dann mal nachprüfen, ob es so wirklich war, aber es gab ihn. Also erstens, Philin hat die Blue Devils in Führung geschossen im ersten Drittel, und dann gab es, wie man in Österreich sagen würde, ein Gurkerl. Ein Gurkerl von Dylan Rock. Der Blue Devils in Überzahl, die Scorpions kontern blitzschnell nach vorne. Und dann eigentlich echt komisch, der haut über die Scheibe.
Ja, totales Gurkentor wirklich. Und der haut über die Scheibe drüber.
Und im Fallen.
Naja, fährt noch so ein bisschen weiter, ist eigentlich schon seitlich vom Tor, bringt den Puck von hinten eigentlich an den Rücken von Marco Wölfel, und von da prallt das Ding ins Tor.
Ja, so ein klassischer Eddie Homiakovs-Move.
Genau, ein Torwart vor hinten anschießen.
Genau, ja.
Ja, und aber auch wenn der Marco Wölfel hier, da kann er nichts machen, blöde Situation. Er war natürlich für mich der große Matchwinner in dieser Partie. Er hat eine überragende Partie abgeliefert. Es war oft die Frage im Vorfeld, wer steht im Tor? Jaro Hübel, Marco Wölfel, geht das Wechselspiel weiter? Jetzt hat am Sonntag Marco Wölfel ja auch das Vertrauen des Trainers Sebastian Buchwieser hier absolut gerechtfertigt. Das war eine bärenstarke Leistung, ein Rückhalt für das gesamte Team und ein Grund, warum dieses Spiel gewonnen wurde, weil 2-1 im zweiten Drittel durch Luca Gläser. Und das 3-1 war dann, ich glaube, 59. Ich war, glaube ich, vorletzte Spielminute durch den Ex-Hannoveraner James Bettauer. Also es war ein ganz, wie man sagt im Neudeutsch, ein ganz enges Höschen war das.
Aber das Tor musst du nochmal anschauen, diese Puckbehandlung, die der hat.
James.
Wahnsinn.
Absolut. Also ich sage, das war technisch, taktisch, Tempo, war allererste Sahne, dieses Spiel. Und was auch echt mal komisch anzusehen war, dass die Blue Devils in den letzten 10 Minuten, als dann die Scorpions richtig gedrückt haben, auch mal, ja, sie können auch Abwehrschlacht. Und das, da haben sie gefightet, sich in jeden Schuss geschmissen, geblockt, und war beeindruckend zu sehen. Und im Endeffekt war es dann ein verdienter Sieg, finde ich, weil es war zwar eng, es war knapp, die Scorpions waren stark, aber vielleicht waren die Blue Devils diesen Ticken, kleinen Ticken, besser. Allein die Schussstatistik zeigt ja mit 47-27 ganz klar in Richtung der Blue Devils. Und das haben dann die Trainer auch so gesehen, bis auf den Herrn Kevin. Ich weiß jetzt immer nicht, wie man ausspricht. Ich würde sagen Godet. Jetzt habe ich schon mehrmals Godet gehört. Dann sagen wir auch Kevin Godet. Warst du überrascht über seine Pressekonferenz, worauf er den Fokus gelegt hat?
Eigentlich nicht. Also.
Also vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Also er hat auf der einen Seite hat er schon erstmal Weiden gelobt, also die Blue Devils gelobt, hat gesagt, hey, wir haben die ganze Saison nicht gegen so eine Mannschaft gespielt.
Das war die Tilburg-Platte.
Genau, das war die Tilburg-Platte. Die Doug Mason Gedächtnisplatte, dieses Tempo, Defense, Offense, Passspiel, alles super. Aber dann halt der, ja, so ein Klassiker schon in dieser Playoff-Serie, die Schiedsrichterleistung. Er ist sehr enttäuscht über die Schiedsrichterleistung und besonders schön fand ich dann das Argument, dass wir nicht eine Überzahl verdient haben. Das kann ja nicht sein. Das ist nicht fair. Also anscheinend werden Strafzeiten jetzt irgendwie nach, keine Ahnung, paritätisch vergeben.
Ja, hast du, weißt du nicht gewusst, also wenn Weiden eine Strafzeit kassiert, muss im nächsten Mal muss Hannover eine Strafzeit kassieren. Und so geht es, so schaukelt sich das hoch. Es wird nicht mehr nach Fouls geahndet, sondern es schaut, dass das
aber da werden wir, glaube ich, nachher noch ein bisschen drüber reden, weil das ist ja was sich durchzieht und wo man sich auch die Frage stellen kann, warum wird das gemacht? Aber da kommen wir vielleicht nach dem zweiten Finalspiel drauf.
Genau, also fand ich etwas komisch, da diesen Fokus auf die Schiedsrichterleistung zu legen. Das klang mir doch alles sehr nach Ausrede oder irgendwie. Auf jeden Fall der falsche Fokus in meinen Augen, weil es war ein Top-Spiel, zwei Top-Mannschaften. Natürlich ärgert man sich in diesem Moment, dass man verloren hat, aber an den Schiedsrichtern lag es sicherlich nicht. Ich glaube, damit können wir es abschließen. Und dann, ja, dann kam der gestrige Dienstag. Soll ich hier aus dem Nähkästchen plaudern? Ich war ja der Einzige, der hier vor Ort war. Also bitte. Ich bin gestern.
Ich glaube, die Spieler waren auch noch dort.
Die Spieler waren natürlich auch noch dort. Die waren. War schön, die Jungs zu sehen. Ich bin mit dem Werner Moller hochgefahren. Werner, viele Grüße. Ich weiß, du bist treuer Hörer. Und ja, war ein schöner Trip. Stadion war gewöhnungsbedürftiger Zustand, sage ich mal. Also ist jetzt
schon ein bisschen in die Jahre gekommen.
Ja? Etwas, also modern ist was anderes. Auch, sage ich mal, die örtlichen Gegebenheiten sind, ja, ich weiß nicht, ob das noch up-to-date ist. Also muss ich so vorstellen, hinter einem Tor ist die komplette Fankurve der Scorpions Ultras. Die war auch sehr, sehr gut gefüllt. Da war richtig Remi-Demi. Und die unter dieser Tribüne war die Weidner Spielerkabine. Also das heißt, wenn die Blue Devils vom Eis sind, wenn sie aufs Eis sind, sie mussten jedes Mal durch diesen Pulk an Scorpions Ultras. Das ist einfach, weiß ich nicht. Also ich kann mir angenehmer das vorstellen. Und wir haben es ja gesagt, wir wissen ja alle, wie das Spiel ausgegangen ist. Die Blue Devils haben 3-2 gewonnen. Sie haben sich kurz gefreut. Es war so juhu, juhu. Und dann und wirklich im Galopp, zack, vom Eis runter in die Kabine. Schnell weg, Kopf einziehen und runter, weil kommen wir gleich noch dazu, wieso, weshalb, warum da die Stimmung sehr, sehr aufgeheizt war. Den Spielverlauf schnell wiedergegeben. 1-0 für Hannover im ersten Drittel. Durch Kirsch 2-0 durch, Achtung, habe ich gestern gelernt, Flying Frenchman, Pascal Aquin. Also bitte nie mehr Aquin sagen, das ist der Aquin. Und Flying Frenchman wird er dort genannt. Und ja, wenn ich ehrlich bin, nach diesem zweiten Drittel, wie ist es euch gegangen? Also ich habe mich mit Werner Moller hinterm Tor unterhalten, habe ich gesagt, Werner, der Kass ist bissen, das wird halt nichts mehr. Wie ist es euch gegangen?
Also ich habe vollstes Vertrauen gehabt in die Mannschaft.
Das musst du ja sagen.
Na, also das ist ja so. Also er spielt auch schon 60 Minuten und keine 40. Also mal 2 Euro ins Phrasenschwein.
Ich wollte gerade sagen, wir brauchen endlich mal eine Phrasensau.
Und ich habe da vollstes Vertrauen in die Mannschaft oder vom, keine Ahnung, von der ersten Reihe bis zum Ersatztöter. Und war mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir nur immer ein Tor schießen, dass man dann, wie ich gesagt habe, der Tilschi. Wenn wir einschießen, dann schießen wir 2 und 3. Genau. Und genau so war es dann auch im Endeffekt.
Aber es war wirklich, es war spielerisch von der Qualität her. War dieses Spiel gestern in Hannover für mich eine Klasse schlechter als das am Sonntag in Weiden. Das lag aber vor allem an den Scorpions, weil sie diesmal einen anderen Ansatz gewählt haben, wie ich finde. Sie haben sich nicht aufs Eishockey-Spielen konzentriert, sondern aufs Zerstören des Weidner-Spiels. Also viel mit Nicklichkeiten gearbeitet, viel mit Provokationen, viel mit kleineren versteckten Fouls. Immer wieder, sie haben sich auf James Bettauer total eingeschossen gehabt, wenn man da einen Fokus ein wenig draufgelegt hat. Der hat viel einstecken müssen, James Bettauer gestern, aber wie er da ruhig geblieben ist. Aber wenn man so will, diese Taktik ist aufgegangen. Die Blue Devils haben sich aus dem Konzept bringen lassen. Sie waren vom Tempo her, vom Passspiel, vom Chancenkreieren, waren sie nicht auf dem Top-Level, das man von ihnen gewohnt ist. Und dann hat der Coach bewiesen, dass er halt doch ein großer ist. Also er hat zwar danach die Matchwinner-Rolle abgestritten, aber ich gebe es ihm jetzt. Dieser Sieg gestern war ein Buchwieser-Sieg. Und Weil er hat es danach so erklärt, er hat mit dem 2-0, da haben wir die Scorpions und Pfostenschuss kurz vor Ende des zweiten Drittels, und hat er gemerkt, dass bei seiner Mannschaft die Köpfe nach unten gehen, dass er ja so leichte Enttäuschung, Resignation sich breit macht, und dann hat er eine Maßnahme ergriffen, die er eigentlich sehr, sehr selten ergreift, und zwar hat er die Reihen, alle vier Reihen, kunterbunt durchgemischt, und er ist auch an seine heiligen Kühe rangegangen, seine Reihe 1 mit, was ja feste Begriffe sind, Elsner, Rubisch, Gläser, oder die Reihe 2 mit Szymański, Feeling Ward, das sind feste Begriffe, an die waren unantastbar, und selbst die hat er auseinandergerissen, und auch die Reihen 3 und 4 hat ein Thielsch in die dritte Reihe gezogen, zu Schlenker und Bruch, und hat dafür Loschek, Nachtsam und bla, wen hat er zurückgezogen? Bin jetzt überfordert. Kriege ich schon wieder hin. Auf jeden Fall. Komplett durchgemischt, die Truppen. Und ja, es hat gegriffen. Und es war, als stünde eine andere Mannschaft auf dem Platz danach, auf dem Platz, ja, auf dem Eis. Und es war ja neuer Fokus, es war neuer Esprit, es war mehr Tempo, es war mehr Zielstrebigkeit da. Und da will ich auch echt an Pepi Eberhardt und an David Elsner mal rausnehmen, weil ich stand direkt hinter dem Tor, auf das die Weidner zugespielt haben im dritten Drittel, und wie die Mannschaft immer wieder angetrieben haben, angepusht und hochgezogen und wieder einen Angriff initiiert. Das schlägt sich zwar nicht immer, wie jetzt beim David Elsner, in Punkten und Assists nieder, aber durch Kommunikation, durch Körpersprache, durch Laufleistung, durch Checks fahren und so weiter, ist er absolut vorangegangen, und es wurde ja dann belohnt. Also Torschützen waren Bruch, ein Geburtstagskind gestern, Bruch hat sich selbst ein Geschenk gemacht in Powerplay. Pepi Eberhardt mit einem Strahl zum 2-2, ich glaube 7 Minuten vor dem Ende, 5 Minuten vor dem Ende, und dann Drama. 26 Sekunden vor dem Ende war es Fabian Rybnicki, der für Ekstase bei den Weidner-Fans gesorgt hat. Habt ihr irgendwelche anderen Wahrnehmungen vor dem TV gehabt?
Time. It's always vanishing. The commute, the errands, the work functions, the meetings, selling your car. Unless you sell your car with Carvana. Get a real offer in minutes. Get it picked up from your door. Get paid on the spot. So fast, you'll wonder what the catch is. There isn't one. We just respect you and your time. Oh, you're still here? Move along now. Enjoy your day. Sell your car today. Carvana. Pickup fees may apply.
Inwiefern da?
Vom Spielverlauf her. Habt ihr das wahrgenommen gleich, das, was der Coach da veranstaltet hat?
Also ich habe es ehrlich gesagt nicht so mitgekriegt, dann mit dem dritten Drittel, weil ich finde es immer ein bisschen schwer von der Couch aus, das immer zuzuschauen, und da, gerade wenn du halt nebenbei beschäftigt bist mit den Tickern, und dann bimmelt wieder das Handy. Und ich bin da schon mal was aufgefallen, okay, da ist ein Award, okay.
Genau.
Ja, aber hat ja gefruchtet anscheinend.
Ja, wenn es funktioniert, dann war es richtig, gell?
Genau, so ist es. Und genau das habe ich nämlich den Matchwinner danach auch gefragt. Das war Fabian Rybnicki. Man muss es so vorstellen. Ich sage gleich, wie sich das nach dem Spiel abgespielt hat, wo wir dieses Interview geführt haben. Aber ich habe ihn ja einige Minuten nach Spielschluss in den Katakomben vor das Handy bekommen. Und das hat er uns erzählt.
Ich spiele das dann ein.
Bei uns ist Fabian Rybnicki nach einem, ja, mir fehlen noch ein bisschen die Worte, atemberaubendem Eishockeyspiel. Die Blue Devils gewinnen 3-2 nach 2-0 Rückstand. Siegtorschütze Fabian Rybnicki steht bei uns. Fabian, hast du schon Worte für das, was da gerade abgelaufen ist?
Ja, so langsam ist die Gänsehaut weg. Und ja, jetzt wissen wir, dass wir alles immer gewinnen können. Wenn man in einem Drittel schafft, so zurückzukommen, das ist natürlich der schönste Sieg. Ja, mehr braucht man nicht sagen. Wir wissen, was wir können jetzt.
Ich habe hier einen Zettel drin, wo ich mir ein paar Fragen aufgeschrieben habe, nach dem zweiten Drittel schon. Den kann ich wegschmeißen. Was habt ihr vor dem letzten Drittel geändert, damit ihr so zurückkommt?
Wir haben uns gegenseitig ja, motiviert. Es war mal vielleicht ein bisschen laut in der Kabine, aber im positiven Sinne, weil wir uns haben hinreißen lassen von deren Spielsystem. Wir haben zurück zu unserem Spielsystem gefunden. Und ja, wie man sieht, wenn wir unser Spielsystem spielen, dann können wir das auch gewinnen.
Der Coach hat mal was gemacht, was er sehr selten macht. Er hat die Reihen kunterbunt durchgemischt vor dem letzten Drittel. Welchen Anteil hat das am heutigen Sieg?
Ja, ich glaube, das hat sich jeder gefragt, als wir das gehört haben in der Drittelpause. Die Augen waren groß, aber jeder dachte sich, ja, warum nicht? Und wie man sieht, ich glaube, es hat einen großen Teil dazu beigetragen. So wie man mal einen Torwart rausnimmt oder ja, einen Torwartwechsel, verschiedene Sachen. Das sind einfach Impulse für das Team, wieder Vollgas zu geben.
Ja, was nehmt ihr jetzt mit? Sind es 2 Siege, die euch noch fehlen vor dem großen Ziel? Freitag zu Hause. Wie schafft das jetzt die Euphorie über die 3 Tage noch zu retten? Wie tragt ihr die mit nach Weiden?
Das ist, glaube ich, nicht schwer. Die ist schon in Weiden. Die ist bei jedem drin, in der Brust. Das ist das Finale. Also mehr Euphorie gibt es nicht.
Danke dir. Kommt gut nach Hause.
Okay. Ebenso.
Ciao, ciao.
Also man hört's. Es war laut.
Es war laut.
Es war unglaublich
die beste
laut.
Woman.
Es war unglaublich laut in diesem Stadion. Deswegen auch kein Video-Interview funktioniert in diesem Bereich, weil, wie gesagt, also die Katakomben, die Kabinen der Blue Devils war direkt unter der Ultratribüne der Scorpions und wie soll ich es formulieren? Die Stimmung war leicht aufgeheizt nach Spielschluss. Natürlich waren die Scorpions enttäuscht, so Nackenschlag kurz vor Schluss zu kassieren, aber sie hatten einen Schuldigen wieder mal im Unparteiischen ausgemacht. Und sowas habe ich echt noch nicht gesehen. Also Rybnicki macht das 3-2, großer Jubel und ich mache mich dann so an der Seite entlang. Ich wollte aufs Eis, wollte praktisch die Weidner Jubelszenen filmen und warte so die letzten Sekunden ab. Und dann ziehen die da einen Korridor praktisch vom Eis runter mit Ketten, wo dann die Schiedsrichter vom Eis gehen sollen. Und vor diesen Ketten, waren bestimmt hunderte von Leuten, die da sich gedrängt haben und die im Schiedsrichter ans, wie sagt man in Bayern, ans Krawattel wollten. Und die haben den übelst beschimpft und wollten auf den los und wirklich haben teilweise ausgeholt und haben nach ihm geschlagen. Und es war ganz schwierig für den in die Kabine, also heil in die Kabine zu kommen und ganz, ganz befremdliche Szenen. Und ich habe es gesagt, die Blue Devils sind im Galopp auch die Spieler runter vom Eis durch diesen Pulk an Scorpions Ultras, die aufgebracht waren in die Kabine und dann war es halt schwierig. Also da wollte ich jetzt nicht ein Videointerview führen, weil ich weiß nicht, wie das ausgegangen wäre. Ansonsten.
Naja, man kann ja auch im Laufen filmen.
Ja, aber ja, ich finde halt, das ist trotzdem. Wenn wir jetzt dann gleich zur Pressekonferenz überleiten, es war so eine Mischung. Es war halt die Enttäuschung über das Ergebnis, es war die Enttäuschung über die Schiedsrichterleistung, weil sie eben dieses Lied dann wieder singen, was ihnen der Trainer vorsingt. Wieder, es war der Schiedsrichter schuld. Der hat in Weiden hat er uns zu viele Strafen gegeben. Und dann gestern gab es eben diese Szene mit Robert Hechtl und Christoph Kapitzki. Hier gute Besserung nach Hannover an Christoph Kapitzki, wirklich. Aber mir geht's wie euch. Also ich habe mir die Szene 328 Mal im Video angeschaut.
Ja, auf Zeitlupe, alles.
Ja, es war kein Foul. Es war kein Foul aus meiner Sicht. Wie seht ihr das?
Also ich habe es jetzt auch nicht so wahrgenommen, dass es jetzt ein Foul gewesen wäre. Es hat ja geheißen, der Check gegen den Kopf, aber der ging ja nicht mal gegen den Kopf, weil er war ja ziemlich weit unten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der Kapitzki. Und ja, also für mich war das auch kein Foul, ehrlich gesagt.
Also ich habe es mir ja x-mal angeschaut und du achtest ja dann schon, weißt du, zieht der Hechtl den Ellenbogen vielleicht ein bisschen hoch oder hat er den Stock ein bisschen oben? Nix. Kommt er da mit Anlauf angerauscht und haut den in die Bahn? Nein, auch nix.
Das ist das Nächste, genau. Es ist nicht so, dass es ja mit, genau, 10 Meter sprint.
Nein, das Anlauf, war, jetzt in die Bande das war ein Zweikampf an der Bande. Der Kapitzki ist unglaublich unglücklich gegen die Bande geprallt. Ja. Das ist natürlich scheiße. Niemand will verletzte Spieler haben. Da, glaube ich, gibt es niemanden, der andere Meinung ist. Aber ich kann natürlich hinterher nicht sagen, ja gut, die Aktion, also wenn nichts passiert wäre, ist Chorfoul. Und weil der aber unglücklich aufkommt, deswegen ist es jetzt ein großes Foul. Das geht halt nicht.
Aber das ist genau wieder dieses Spiel, das da die Scorpions sich jetzt anscheinend verschrieben haben. Ja, aufheizen, Stimmung machen, vielleicht auch Schiedsrichter beeinflussen. Kann ja sein, dass man in den Kopf kommen will vom Schiedsrichter, dass der das im Hinterkopf hat. Vielleicht gar nicht bewusst, aber dass er es im Hinterkopf hat. Und das ist, wo ich ein Spielchen ausmache inzwischen. Also ich habe mich vorhin ein wenig in die Hannoveraner Presse eingelesen, was sie über dieses Spiel schreiben, und ich bin, darf man so deutlich sagen, ich bin echt schockiert über das Niveau. Also Überschrift in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung ist: Kapitzki hat Zunge verschluckt. Dann denke ich mir, fuck. Er liest weiter, kommt im nächsten Absatz: so lautete der Verdacht, hat sich aber nicht bestätigt, er hatte die Zunge nicht verschluckt. Also das ist für mich dann, das ist Panikmache, das ist Stimmungsmache, dass man da dieses sagt, oh, der ist schwer verletzt, der kämpft dir vielleicht sogar ums Leben, wenn man Zunge verschluckt, ist man in Lebensgefahr. Und das ist ein ganz gefährliches Spiel, was da getrieben wird in Hannover, meiner Meinung nach gerade. Weil die Szenen, wenn man es gesehen hat, dann als der Kapitzki verletzt am Boden lag, es haben ja beide Teams zusammengearbeitet. Ja. Also die Spieler der Weidner haben die Sanitäter aufs Eis geführt und die Hannover-Spieler haben die Trage geholt und die es dann letztendlich zum Glück nicht gebraucht hat. Also Kapitzki konnte das Eis zwar gestützt, aber auf beiden Beinen verlassen. Und was der Trainer dann, Kevin Godet, auf der Pressekonferenz gesagt hat, ist ein Nackenproblem. Er konnte irgendwie den Nacken nicht mehr richtig bewegen, aber wie hat der Buchwieser dann gesagt, ich hoffe, es ist noch nicht so schlimm, und damit, glaube ich, wollen wir das auch belassen. Also das alles andere, was dann da im Stadion abgelaufen ist, da wurde dann über die Pressetribüne oben schon dieses Video fleißig geteilt und das müssen wir einreichen, das müssen wir beim DEB vorspielen, muss eine nachträgliche Sperre geben, etc. Also da wurde schon Stimmung gemacht, wohlgemerkt, die lagen zu dem Zeitpunkt 2-0 vorne. Also, aber...
Aber das ist ja die Frage für mich in dem Fall. Du hast es gerade gesagt, der Gaudet hat dann in der PK natürlich nochmal drauf abgehoben. Und das eigentlich Spannende ist ja, Buchwieser hat dann nochmal in dieselbe Kerbe gehauen. Weil Buchwieser hat sich dann hingeguckt bei der PK und hat erst so die normalen Sachen gesagt, mit Respekt auch für den Gegner und schwieriges Spiel und so weiter, das Übliche. Und dann sagt Buchwieser irgendwann, ja, und die Schiedsrichter hatten eine klare Linie. Ich habe die Leistung gut gefunden, unterbrochen von Gebuhe und von höhnischem Gelächter. Dann hat er so kurz gepaust und dann hat der Moderator versucht, das Ganze wieder in den Griff zu bekommen und hat quasi den Buchwieser gebeten, dass er weiterredet. Und der hat dann nur gesagt, ja, wenn mir das Publikum das Wort wieder erteilt oder irgendwie...
Wenn mir die Fans das Wort erteilen.
Irgendwie so. Das heißt, der hat ja auch in diese Kerbe gehoben. Das heißt, ich sage mal so, wenn es eine Strategie von Hannover ist, sich jetzt auf den Schiedsrichter einzuschießen, dann scheint es zumindest der Weidner Coach gar nicht so schlecht zu finden. Chris, wie siehst du das?
Na gut, der Bass hat ja wieder Unrecht gehabt mit der Schiedsrichterleistung. Ja. Also ich fand das auch eine richtig gute Leistung. Einige Fans hatten ja bei uns in der Kommentarspalten bei Facebook ein bisschen die Befürchtung, dass er das Spiel pro Hannover pfiffen wird, weil ja einer der Hauptschiedsrichter eben Scorpions Vergangenheit hatte.
Okay.
Und von daher hat es ja bewahrheitet und ich fand es auch eine Top-Schiedsrichterleistung.
Das Bemerkenswerte am Sebastian Buchwieser seiner Äußerung war ja, er war vor Godet an der Reihe, das Spiel zu analysieren und hat es praktisch als freien Antrieb angebracht. Ja. Er hat genau gemerkt, oh, die haben sich hier auf den Schiedsrichter eingeschossen, und dann sagt er einfach so frei, also ein Wort noch, trotz aller Unkenrufe hier zum Schiedsrichter hat er eine sehr gute Leistung gebracht. Und man kann da vielleicht eine kleine Spitze rauslesen, eine kleine Reaktion drauf auf dieses ewige Lamentieren von Kevin Godet, was er ja dann auch fortgeführt hat und wo er gesagt hat, wie das keine Strafe geben kann. Das verstehe ich nicht. Das ist wieder ähnlich so wie, das ist nicht fair, wie er es in Weiden gesungen hat. Und deswegen, ja, ich denke, da steckt System dahinter. Es wird aber nicht greifen, weil, ja.
Das ist ja der Punkt, weil ich meine, Was könnte ein greifbares Ergebnis sein? Ein greifbares Ergebnis könnte sein, du heizt deine eigenen Fans und vor allem deine eigene Mannschaft an. Das mag funktionieren, wenn man die Stimmung, du hast das geschildert, gestern im Stadion sich mal angeschaut hat. Es ist aber natürlich schon das Thema, wenn ich dann auch meine eigene Mannschaft anheize, vielleicht noch diesen Ticken aggressiver und nicklicher zu spielen. Und ich spiele aber gegen wahrscheinlich die beste Powerplay-Mannschaft, die Oberliga Nord und Süd zusammen zu bieten haben mit den Blue Devils Weiden. Stelle ich die Frage, ob das jetzt wirklich so sinnvoll ist, weil ich meine, die werden auch in Weiden wieder Strafzeiten ziehen und Weiden wird auch, also die Blue Devils werden auch in Weiden wieder ein Powerplay-Tor machen.
Und da kommt ja das wieder zu tragen, was wir im Vorfeld schon analysiert hatten, dass letzte Woche mit Sebastian Buchwieser hat man das besprochen, dass die Scorpions einen anderen Ansatz verfolgen, dass sie nur in Anführungsstrichen mit drei Reihen spielen, die zwar qualitativ hochwertig besetzt sind, aber das sind die Blue Devils halt über vier Reihen Ich glaube, der Sebastian hat es so gesagt, es wird sich nicht gleich bemerkbar machen, aber je länger ein Spiel dauert und je länger die Serie dauert, dann können sich vier Reihen bemerkbar machen. Und das ist ja, was wir jetzt gestern gesehen haben, dass sich die Scorpions in den ersten zwei Dritteln einfach zu sehr auf dieses Zerstören, auf dieses nickliche Spiel, auf dieses ja unangenehme Weg vom Spielerischen konzentriert haben, was da auch gefruchtet hat. Aber als die Blue Devils darauf reagiert haben und ihr eigenes Spiel wieder umgestellt haben und weg vom Reagieren auf Scorpion-Spiel wieder ihr Spiel gemacht haben, hatten sie dann nicht mehr die Power, die Kraft, im dritten Drittel da dagegen zu halten und haben dann ziehst halt mehr Strafen. Und da widerspricht sich Godet auch in gewisser Weise, wenn er sagt, ja, wir kriegen zu viele Strafen, weil wir gegen die beste Powerplay-Mannschaft spielen. Ja, Entschuldigung, was ist denn das für ein Argument?
Ja, und das waren, korrigiere mich, aber ich glaube, es waren 2 zu 3 Strafen, also 4 zu 6 Minuten.
Das
war fast nichts,
das ist brutal fair für Playoff-Finale.
Also wir reden über Playoff-Finale.
Ja, und Scorpions haben 3 Strafen gezogen, gut. Blue Devils bestrafen 2 davon mit einem Treffer. Das ist halt dann eine Frage der Qualität. Dann
ja, aber wenn ich 3 Strafen ziehe, also 3 kleine Strafen, das ist jetzt, da kann ich dann nicht von einer großen Benachteiligung sprechen. Gut, sie werden jetzt wieder mit der Hechtelszene kommen. Ich glaube, da werden wir keinen Konsens mehr herstellen.
Nein.
Aber es war jetzt nicht so, dass, weißt du schon, wenn jetzt eine Mannschaft irgendwie 2 Strafminuten hat und die andere 16 oder keine Ahnung, denkst du so, okay, gut, verstehe ich.
Aber es war ja auch in Weiden, war es ja keineswegs unfair. Überhaupt nicht. Und es gab auch nicht übermäßig viel Strafen. Ich weiß nicht, was 4-12, glaube ich, war es da.
In Weiden waren es.
Irgend sowas, oder?
4-12 Strafminuten.
Ja, genau. Und jetzt gestern 3-2. Also, was ist das? Es ist absolut zu vernachlässigen. Und deswegen ist dieses Spielchen, das da in Hannover gespielt wird, für mich sehr eigentlich leicht zu durchschauen. Und
aber ich sage mal so, wenn Sebastian Buchwieser der Meinung wäre, es ist schadhaft, dann hätte er das nicht gesagt bei der Pressekonferenz. Also der hat anscheinend kein Problem damit, dann würde ich sagen, habe ich auch keins.
Und falls ich es noch nicht erwähnt habe, also es war gestern ein Buchwieser-Sieg.
Hast du schon mal angedeutet?
Nee, also habe ich ihm mal gesagt, er wehrt sich dann natürlich dagegen.
Die Spieler.
Nein. Also er hat da diesen einen Satz gesagt, zu seiner taktischen Reaktion hat er gesagt, also wenn es funktioniert, ist alles gut. Wenn es schief geht, ist der Trainer der Depp. Und es hat dann funktioniert, habe ich gesagt, so ist er der Match wieder. Nein, ist sind schon die Spieler. Und aber ja, Chris, der Tom hat ein paar wie sage ich denn da, Zwischenvereinsfragen.
Ja, das hat mich tatsächlich interessiert, wie das so abläuft bei euch, zwischen euch und dem Verantwortlichen in Hannover. Also ich meine jetzt wirklich nicht auf Spielerebene, sondern bei euch vom Staff. Du warst jetzt gestern nicht dabei, aber ich meine, die waren ja auch schon in Weiden gewesen jetzt einmal. Hat man da mal Kontakt auch außerhalb des Spieles? Keine Ahnung, ganz banal. Rufen die mal an und sagen, hey, kannst du uns ein Restaurant oder ein Hotel empfehlen oder irgendwas? Ich habe da gar keine Vorstellung. Wie läuft das ab?
Also ich glaube, das machen dann, wenn es um so ein Hotel geht, glaube das machen die sportlichen Leiter untereinander aus. Ich persönlich hatte jetzt mit keinem Kontakt dazu vom Verein. Nur vor ein paar per E-Mail, wenn es halt um die Akkreditierungen geht. Ich glaube, jeder Verein hat eine bestimmte Anzahl an VIP-Karten, von dem her wird bestimmt jemand von Hannover da gewesen sein, heute oben dann in der Lounge. Aber ich jetzt persönlich hatte jetzt da keinen Kontakt mit irgendwelchen Verantwortlichen.
Und wisst ihr, wann reist jetzt der Tross aus Hannover an zum nächsten Spiel am Freitag?
Also ich gehe mal davon aus, dass die morgen wieder anreisen.
Das heißt am Donnerstag. Und hat man dann davor auch schon mal Kontakt oder sieht man sich tatsächlich am Freitag im Stadion zum Spiel das allererste Mal?
Gute Frage. Kann sein, dass die nur ein bisschen Eiszeit haben in der Stadion. Aber ich glaube nicht, dass da mal Kontakt geben wird.
Also das letzte Mal war es so, da war ein Spiel am Sonntag, da sind sie am Samstag angereist. Investigativ, wie ich unterwegs bin, habe ich natürlich den Fahrradfamilienausflug so gelegt, dass ich die Hotels hier in Weiden mit dem Fahrrad mit den Kindern.
Deine Familie hat es auch recht nicht leicht, oder?
Bin ich mit den Fahrrädern die Hotels abgefahren, weil normalerweise sind sie immer hier in der Nachbarschaft untergebracht. Das war diesmal nicht der Fall, aber die sind am Samstag dann echt erst spät angereist, waren dann in einem anderen Hotel untergebracht, als ich erwartet hatte. Aber dann war es so, die haben dann am Samstagabend noch diese Kabine bei der Freieisfläche bezogen in der Hans-Schröpf-Arena, wirklich da mit ihren ganzen Utensilien dort aufgebaut, deswegen ist das ja anders. Die haben jetzt, glaube ich, andere Kabinen, als wären das also die Gäste, gell? Die sind nicht
genau, die sind jetzt draußen.
Genau, und
das war aber letztes Jahr auch schon so, ja, was wir gegen Rosenheim gespielt haben.
Genau, die sind auch schon früher angereist und dann hatten sie am Sonntag früh nochmal eine Eiszeit, eine kurze, und dann war Abend das Spiel, und ich glaube, das wird jetzt ähnlich wieder ablaufen. Das heißt, die werden am Donnerstag anreisen, Kabinen beziehen, am Freitag früh nochmal Eiszeit. Mal schauen, vielleicht haben ja die Eisbären Regensburg hier wieder Eiszeit. Die müssen ja ausweichen, weil es sind ja, jetzt mal Grüße nach Regensburg, die sind ja, stehen im DL2-Finale, liegen 1-2 gegen Kassel zurück gerade, aber eben, es hat niemand damit gerechnet in Regensburg, dass die Saison so lange dauert, und jetzt ist die Donau-Arena eben auch schon für andere Aktivitäten gebucht, und die mussten jetzt fürs Training, mussten die Eisbären nach Straubing und nach Weiden ausweichen, und vielleicht kommen sie auch mal in den nächsten Tagen nochmal hoch, aber die Scorpions reisen dann am morgigen Donnerstag an. Die Jungs haben, glaube ich, frei jetzt, die Blue Devils. Deswegen ist ja auch keiner da hier als Gast heute. Die haben frei bis Donnerstagabend, glaube ich, ist dann wieder Training. Und dann geht es eben am Freitag, ich lehne mich mal aus dem Fenster, es geht zu einem ja vorentscheidenden Spiel. Eigentlich, weiß nicht, wie schätzt ihr das ein? Chris, du darfst ihn nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich darf das ein wenig mehr. Also für mich war dieser Sieg gestern entscheidend.
Kann sein, ja. Aber wie gesagt, es steht erst 2-0. Mhm. Und es ist eben eine Best-of-Seven-Serie. Und von daher lehne ich mich da jetzt mal nicht so sehr aus dem Fenster. Also es kann nicht, dass man das dann noch im Nachhinein...
Ja, aber wie die Jungs auch gejubelt haben, also das war echt, da läuft mir jetzt noch eiskalt den Rücken runter, wie die dabei sind, was das denen auch bedeutet. Das sind zwar Profis, alles schön und gut, eiskalte Profis, wie man immer so schön sagt, aber in dieser Truppe steckt trotzdem ein Herzblut drin. Und das hat man gestern gesehen, wie sie da dabei sind, wie sie sich, muss bloß mal, den Moment, als Fabian Ryblicki das 3-2 schießt, er weiß überhaupt nicht, wohin. Der wedelt irgendwie so komisch mit dem Arm. Er weiß überhaupt nicht, wohin mit all den Gefühlen. Und das wäre aber völlig fertig. Und das zeigt einfach, dass die Truppe, die hat ein Ziel, und da steht jeder Einzelne dahinter. Und da waren einige gestern fix und fertig nach diesem Spiel, aber auch freudig fix und fertig.
Ja, aber ich denke, das 2-0 in der Serie vorne zu liegen, ich meine, wir haben uns ja im Vorfeld schon drüber unterhalten kurz, Fabian, ich will es jetzt auch nicht verschreien, man ist ja da zum Glück gar nicht abergläubisch. Aber ich sage mal so, es wäre schon eine Herkulesaufgabe, wenn Hannover von den restlichen möglichen 5 Spielen der Serie 4 gewinnt, davon 3 in Weiden. Das wäre schon eine richtige Herkulesaufgabe. Gut, weiß man nie, kann immer alles passieren, aber ich sag mal so, die Chancen für die Devils sind nicht schlechter geworden. Wo ich mir aber sicher bin, ist, dass das Spiel gestern Abend halt vom psychologischen her einen unglaublichen Effekt hatte, weil nach 0-2 Rückstand zur zweiten Drittelpause dieses Ding auf diese dramatische Art und Weise so kurz vorm Schlusspfiff noch zu gewinnen, also sich nicht nur in die Overtime zu retten und dann irgendwie auf, keine Ahnung, einen Lucky Punch zu setzen, sondern quasi in der regulären Spielzeit das Ding noch so rumzureißen. Ich glaube, diese Gewissheit, okay, Hannover ist der stärkste Gegner, den wir seit ganz langer Zeit hatten. Ja. Hannover ist der stärkste Gegner in der kompletten Oberliga, Nord und Süd zusammen. Aber hey, wenn wir uns zusammenreißen, können wir halt auch die schlagen. Auch auswärts, auch noch Rückstand. Das muss mental ja einen ungeheuren Boost geben.
Ja. Genau. Sehe ich genauso und sind wir gespannt. Weiter geht's jetzt am Freitag mit Spiel 3. Das ist der 19. April, 20 Uhr in Weiden. Spiel 4 steigt am Sonntag, 21. April um 18 Uhr wieder in der ARS Arena in Hannover-Mellendorf. Ich fahre wieder hoch. Wie schaut es mit euch aus?
Ich glaube, dein Auto ist voll, oder?
Mein Auto ist voll. Ich muss noch ein paar Akkreditierungen loslassen heute, weil wir reisen dann mit einem etwas breiter aufgestellten Team an. Aber diesmal, Chris, bist du auch dabei, oder?
Genau, ich fahre am Samstag auch schon hoch.
Erzähl doch mal, was du wegen machst, bis Eishockey beginnt.
Genau, also ich fahre am Samstag in der Früh nach Wolfsburg. Schaut dort ein bisschen Fußball an, Wolfsburg gegen
Bochum.
Bochum.
Muss man gesehen haben.
Abstiegskampf.
Knaller.
Pur. Und ja, ich betreibe ein bisschen Groundhopping, also ein bisschen Hobby. Also immer, wenn ich irgendwo hinfahre, schaue ich immer, gibt es irgendwo irgendein Sportevent, Fußball, Eishockey. Und wenn ja, dann nehme ich das mit. Und dann, genau, geht es am nächsten Tag dann nach Hannover. Dann spielt Hannover 96 gegen St. Pauli.
Spitzenspiel, zweite Liga.
Aufstiegsduell, genau, zweite Liga. Genau, da freue ich mich schon drauf.
Und dann geht's nach Möllendorf.
Genau.
Wollte gerade sagen, Eishockey ist dann auch noch.
Ja, genau.
Richtig.
Mit einem möglicherweise nicht ganz unbedeutenden Spiel.
Ja, und kleiner Tipp noch an alle Hannover Reisenden. Übernachten ist keine gute Idee am Wochenende in Hannover. Es ist Messe und es ist alles restlos ausgebucht. Da haben wir, ja, ich habe auch mal geschaut, weil könnte ja sein, dass man drüben, dass man dort übernachten möchte, aber keine gute Idee. Da gibt es absolut nichts mehr. Also stellt euch darauf ein, dass ihr wieder heimfahren müsst oder ihr, ihr campt irgendwo in Möllendorf. Das nebenan ist ein Freibad, das Spaßbad Möllendorf, glaube ich, oder das Abenteuerland Wedemark. Also ist direkt neben dem Eisstadion. Da wird es noch irgendwas geben, wo man sein Zelt aufschlagen kann.
Ich weiß schon, wo deine Familie den nächsten Familienurlaub verbringt.
Nein, nicht in Hannover Möllendorf. Nee. Okay, aber wir haben auch heute wieder mit dem Chris die beliebte Rubrik der Fanfragen noch abzuhandeln. Und wie soll man sagen, wir könnten es monothematisch halten.
Ah, nicht ganz, aber es gibt eine gewisse Tendenz zu einem Thema.
Also meine Lieblingsfrage ist eigentlich, wovon lebt eigentlich dein Friseur?
Ich ergänze noch um, warum hast du die Haare so schön? Wie lange wachsen die Haare schon? Warum hast du deine Haare die ganze Saison über wachsen lassen? Und wie von dir schon erwähnt, wovon lebt dein Friseur? Das ist richtig gut.
Okay, also zur Folge, Christian, trägt die Haare sehr lang. Woher kommt dieses?
Genau. Also zu einer Frage, ich glaube, das war vom Fufu. Ich bin mein eigener Friseur, also seit Corona schneide ich mir die Haare selber. Also das heißt, schneiden ihn mal einfach dann.
Ich wollte gerade sagen, schneiden ist ein großes Wort.
Ja, genau. Einfach abrasiert und fertig.
Was? Wann hast du das letzte Mal gemacht? 1990 oder was? Nee.
Corona. Ja. Corona habe ich mich entschieden, mir mal eine komplett Glatze zu machen.
Ohne Scheiß?
Ja, komplett.
Und seitdem?
Mit komplett nasser Rasur hinterher.
Ein kleiner Wort für das Frisur.
Ja, oder Thomas Rubisch hat eine starke Frisur.
Genau, damals, ich kann mich gar nicht mehr so erinnern an die damalige Zeit, aber es war ja teilweise echt fürchterlich. Und habe mir gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann? Dann habe ich einfach mal die Haare abrasiert und habe das dann ungefähr so, glaube so 1,5 Jahre durchgemacht. Und vor 2,5 Jahren habe ich dann entschieden, die Haare mal wachsen zu lassen, mit der Absicht, die dann an eben für krebskranke Kinder zu spenden.
Okay, und was soll da noch alles dazukommen? Also eine hehre Absicht, wie lange willst du noch wachsen lassen?
Also ich stehe jetzt kurz davor. Also
okay. Da können wir eine Frage anschließen. Ja. Die kommt von, wo war sie?
Was suchst du denn?
Ob es eine Glatze gibt beim Aufstieg. Da ist sie. Wer hat sie gestellt? Ach, wer denn? Der Fotograf, Tobias Neubert. Er will von dir wissen, ob du dir eine Glatze beim Aufstieg rasierst.
Ich glaube nicht, nein.
Aber wenn es kurz davor steht, wäre du ein guter...
Ja, nee, also man muss, also es gibt irgendwelche Vorgaben, die man da machen okay. muss. Also man muss sich quasi also einen Zopf halt binden, dann, wo dann der Zopf angeht, da muss man dann abschneiden und es müssen mindestens 30 Zentimeter sein. Und den müsste ich jetzt schon locker erreicht haben. Und ja, wenn wir es schon mal wenn wir schaffen, dann kommt der Bart auch gleich mit ab.
Ja, habe ich gestern schon böse Sprüche mir anhören müssen. Wer rasiert, verliert. Also, ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal kahl rasiert habe. Also da war ich, glaube ich, im Kindergarten.
Brüll doch nicht so rum hier.
Aber ich, der das ganze Jahr über zumindest ein Bartansatz trägt oder irgendwas, Herr Manuel Hauer, es geht an Sie. Was ist denn das überhaupt? Wer rasiert, verliert. Aber gut.
Gehen wir mal weg von den Frisuren.
Warte mal, gibt es da nicht noch einen? Nee. Thomas Binner. Thomas Binner. Unser, unser Autogott, er will von dir wissen, ob du weißt, ob du eigentlich weißt, dass dein Auto eine Anhängerkupplung hat.
Ja, weiß ich.
Den musst du uns jetzt erklären.
Ja, ich habe vor 4 Jahren bei ihm ein Auto gekauft, auch mit Anhängerkupplung. Hab die auch zwischenzeitlich auch schon mal dran gehabt und irgendwann hab ich mir die Frage gestellt, okay, wenn ich jetzt da irgendeinen Anhänger dranhänge oder, keine Ahnung, Wohnwagen oder sowas, wo ist denn da eigentlich der Strom? Weil, ja, und dann hat er mir eben das gezeigt, dass man da was Ding runterklappen muss und das habe ich nicht gewusst. Mhm. Und ja.
Da weiß man auch mal was nicht gern, da muss man sich
selber lernen. Ja, genau. So sind sie.
Wie ist denn dein Spieltagsablauf?
Also ich bin meistens so 2 Stunden vor Spielbeginn im Stadion, baue dann meine Sachen auf, sage dann zu jedem mal Servus, spreche dann vielleicht noch mal mit dem einen oder anderen Spieler oder ja, bin dann im Eistreff eigentlich meistens anzufinden vor dem Spiel, bereite die Grafiken vor, also die Aufstellungen und so weiter. Und das ist so vor Spielbeginn. Und dann während dem Spiel bin ich dann eigentlich meistens am Tickern über WhatsApp. Das macht mir eigentlich mit am meisten Spaß, muss ich sagen. Dann mache ich auch noch die Fotos teilweise mit. Also wir haben ja da schon 3 super Fotografen mit dem Wiener, dem Tobi und der Elke. Aber ich mache auch so ein bisschen für mich die Fotos. Das poste die Zwischenstände zum Drittel. Und dann nach dem Spiel eigentlich Verbreitung, Pressekonferenz.
Und die Interviewwünsche für aufdringliche Journalisten erfüllen.
Genau.
okay, dann hier. Du bist ja sehr medienaffin, wie du dich selber beschrieben hast. Da will jetzt einer von dir wissen, Print oder Social Media?
Puh, mit Zuschauer sagen irgendwie beides. Wobei ich ja trotzdem auch sehr gerne lese, also Fachzeitschriften oder Bücher. Ganz schwierig, beides irgendwie. Also berufsbedingt halt auch Social Media. Privat würde ich sagen, eher auf dem Print.
Welchen Social Media Kanal bedienst du denn am liebsten und warum?
Auf Blue Devils bezogen, oder?
Das ist so die Frage. Ich vermute mal, dass die Frage in Bezug auf Blue Devils gestellt ist, ja.
Ja, tatsächlich WhatsApp. Also wir haben seit letztes Jahr Oktober, glaube ich, haben wir eben einen WhatsApp-Kanal, den wir eigentlich, ja, den ich am meisten eigentlich sehr gern nutze, eben fürs Live-Tickern. Und teilweise überlegen wir uns also ein bisschen so lustige Aktionen, wie zum Beispiel mal ein Ticket verstecken in der Stadt oder ein Osternest. Das macht mir eigentlich das schon ein bisschen Spaß, da mit den Fans ein bisschen was zu machen.
Da auch noch ein kurzes Kompliment von meiner Seite. Ich finde auch, wie du bei WhatsApp die Spiele tickerst, es ist extrem unterhaltsam.
Danke, ich muss aber dazu sagen, das macht auch mit der Stefan Nöll. Also ich mache das nicht alleine. Also wenn ich jemanden kann, dann unterstützt mich da der Stefan. Und ja, wie gesagt, macht Spaß. Und WhatsApp, würde ich jetzt mal sagen, kennen auch die meisten Leute, von jung bis alt. Und ja, ist, glaube ich, auch mit die meistgenutzte App. Also von daher macht man das mit am meisten Spaß.
Nee, ist wirklich, also grandios. Wir sind ja auch dabei, das aufzubauen, aber was der Christa auf Blue Devils WhatsApp-Kanal abzieht, das ist schon, ja, da können wir uns noch was abschauen. Eine Scheibe abschneiden davon, wie mit welcher Leidenschaft das dort betrieben wird. Print oder Social Media, muss ich sagen, die Frage kam von Alexander Grundler. Der ist im Weiden durchaus ein bekanntes Gesicht. Und er hat noch eine Frage an dich, ja, die da lautet, TV oder Radio?
Boah, da muss man auch unterscheiden, also Fernsehen schaue ich so gut wie gar nicht mehr. Wenn, dann gehe ich direkt auf YouTube und suche mir da meine Inhalte selber raus. Und Radio, ich meine, seit Kindheit höre ich heute im Stadion, 1-1. Und halt auch, ja, ihr geht halt eher so auf Audioinhalte, also Podcasts höre ich halt auch ganz gern.
Ja, gute Sache, diese Podcast.
Gibt da so einen Eishockey-Podcast in Weiden.
Ja, der ist Dachmacher, der Eishockey kennt. Ja. Machen zwei Vollpfosten, aber ansonsten total, ist das echt ganz gut.
Total. Und da finde ich eine spannende Frage, weil ich mir das die letzten Tage gedacht habe. Da fragt jemand, ob du dir vorstellen könntest, etwas mehr Einblick in den sozialen Medien zu geben, das heißt in Bezug auf die Mannschaft. Was passiert in der Kabine, was passiert im Bus, was passiert beim Training? Das wäre richtig cool, schreibt er. Ich sehe es anders. Weil ich sehe es, das krasse Gegenteil bei den Scorpions, die posten alles. Also die machen ja da Reels vom Training, vom Pre-Game-Skate, von der Busanreise nach Weiden hier, vom Hotel und so weiter. Von euch gibt es dagegen da in dieser Hinsicht so gut wie nichts. Finde ich persönlich jetzt in dieser Phase der sportlichen Entscheidung, sprich kurz vor dem Titel, vor dem Aufstieg, finde ich eure Herangehensweise die bessere. Wie ist da eure Einstellung? Ist das bewusst gewählt?
Ja, also Verbesserungsvorschläge nehme ich immer gerne an. Es ist wirklich ein bisschen anders, weil zum einen Kabine ist einfach der Mannschaftsbereich, das geht einfach niemandem was an. Und da sollen einfach die Jungs ihre Ruhe haben. Ist gern genauso jetzt Playoff-Finale, möchte ich eigentlich auch so wenig wie möglich den Jungs irgendwie auf den Sack gehen mit irgendwelchen Anfragen. Und da den Jungs ihre Sache machen lassen. Und aber auf Fansicht ist es natürlich super, wenn man da so ein bisschen mitgenommen wird, so Einsichten, ich verstehe das schon.
Mhm.
Wir hätten hier noch was, das ist vermutlich aus unserer beliebten Kategorie Verwandtschaftsfragen. Was macht der eigene Mannschaftsbus und wirst du der Busfahrer, dein Bruder?
Ja, war klar, dass der Frage stellt. ich habe schon mal öfters die Frage gestellt bekommen, ob der unser Mannschaftsbus ist, den wir eben da haben. Und ist natürlich nicht unser Bus, sondern gehört in Hans Wild. Allerdings, falls wir mal einen haben sollten, dann stelle ich mich sehr gerne als Busfahrer und der Pressesprecher zur Verfügung. Weil es liegt so ein bisschen bei uns in der Familie im Blut, das Busfahren. Mein Vater war Busfahrer hinweilen bei Wies und bei Mädel und durfte da als kleiner Stöpsel immer mitfahren und da die Knöpfe bedienen.
Und hast du einen Schein? Also dürftest du?
Nein, das wäre jetzt nur das Nächste. Also ich müsste erst nur einen Führerschein machen. Und der kostet natürlich dementsprechend.
Gut, aber das Talent liegt ja anscheinend in der Familie.
Genau.
Okay, dann haben wir noch ein, zwei private Fragen, oder?
Private Fragen, Moment, da muss ich scrollen. Ich wollte jetzt einen Stefan Nördl hier noch bringen. Der hat ja 28.000 Fragen gestellt.
Aber gut. Krätsch mal kurz rein. Was, wenn du Spieler wärst, was hättest du für eine Rückennummer?
Jetzt.
Puh. Ich sag mal so auf der Konsole. Wenn ich mal spiele, dann habe ich entweder die Rücknummer 60. Also ich bin, was Fußball angeht, der Münchner Löwe.
Haben wir jetzt schon ein bisschen vernommen, ja.
Genau. Oder falls sie vergeben wäre, dann wäre es wahrscheinlich die 49 oder die 55, die Geburtsjahre von meinen Eltern.
Das ist sehr löblich.
Okay, jetzt
eine bessere Geschichte wie unsere 69.
Ich muss jedes Mal dran denken, wenn ich ihn sehe. Gestern habe ich, wie er gesagt hat, ach ja, ich habe einfach gedacht, ich bin ein unglaublich lustiger Kerl. Robert Hechtl hat hier erklärt, warum er die Rückennummer 69 bei den Blue Devils trägt. Und hier noch eine Frage, musst du nochmal, ist privat wahrscheinlich ein Hobby von dir. Wer ist dein Lieblingswrestler?
Ja, ich bin seit Anfang der 90er bis so mal Anfang der 2000er Wrestling-Fan gewesen. Klassiker Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Undertaker, die tauchte immer nur auf, also hab mir letztens das gesehen bei WrestleMania 40.
Mit The Rock.
Genau. Aber wenn ich mal so zurückrechne, denke, Lieblingswrestler, ja, aus Undertaker.
Gott, wie lange ist das her? Kennst du ja noch Bret Hitman Hart?
Natürlich. The Excellence of Execution.
Das ist alles noch da.
Aber das ist echt lang her.
Der hat übrigens sein eigenes Eishockey-Team gegründet, Bret Hart. Ja, okay. Calgary Hitman.
Da schau her.
So Aufstellung? Schließt sich
der Kreis. Aufstellung dieser Mannschaft?
Keine Ahnung.
Das hätte ich schon erwartet, dass er das raus hat. Okay. Hast du noch einen Wunsch? Warte, Herr Nördl. Er will natürlich noch. Wie sieht denn euer Presseteam aus und wer macht in diesem Team was?
Okay. Also ich würde es umtaufen in Medienteam. Und da gehört dazu das Spray-TV-Team schon mal mit dem rund um Manuel Gössl. Ich weiß gar nicht, wie viel das wir da momentan sind, aber ich glaube, 12, 13, 14, 15, weiß gar nicht. Also da sind wir wirklich sehr gut aufgestellt. Dann haben wir noch eben das Fotografenteam mit dem Tobi, Werner und der Elke. Dann eben meine Wenigkeit. Dann Website und Social Media Team, also mit dem Stefan, mit dem Alex, ich und eben der Sebastian, Der Andreas, genau. Der, wir machen so alles, was so Web angeht.
Okay. Ich glaube.
Habe ich jemanden vergessen?
Ja, das hörst du dann schon. Das,
ja, genau. Wahrscheinlich.
Da musst du einen ausgeben.
Da kommt, du musst dann am Freitagabend einen ausgeben und dann den dritten Sieg feiern. Entschuldigung. Ich schweife schon wieder ab. Oh.
Nein, du schweifst nicht ab, du blickst voraus.
Nein, ich blicke voraus, so geht es nicht weiter. Wir sagen Danke an Christian Kaminski, dass er eingesprungen ist heute, damit wir die Jungs in Ruhe lassen können, damit sie sich fokussieren können. Ich sage jetzt einfach auf die zwei Schritte, die noch fehlen zum großen Ziel. Und dann werden wir das mit den Jungs gebührend feiern, aber bis dahin sind noch mindestens zwei Spiele zu gehen. Vielleicht geht es ja nächste Woche auch noch weiter. Und dann schauen wir mal, wie wir nächste Woche fortfahren. Vielleicht gibt es nächste Woche schon eine Feierausgabe. Vielleicht geht es noch weiter. Wir werden es sehen. Verfolgt die Spiele. Wir drücken weiterhin die Daumen. Christian, dir vielen Dank. Alles Gute an die Truppe. Sebastian Buchwieser mit seiner Mannschaft in den Spielen gegen die Hannover Scorpions. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören.
Servus.
Danke, ciao.
Powerplay. Der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Von Oberpfalz Medien.